Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Grüß Gott, grüß Göttin und alles dazwischen. Wir müssen jetzt eigentlich auch die Eurovisionsmelodie spielen, denn meine heutige Gästin, die ist uns aus Österreich zugeschaltet oder ich glaube zugeschalten, sagt man in Wien, weiß ich nicht genau. Mein Plus 1 ist heute Madeleine Daria Alisadeh, genannt Maddie oder auch Daria Daria, sie hat so viele Namen. Hallo.
Hallo.
Habe ich jetzt deinen Nachnamen eigentlich schon komplett falsch ausgesprochen, wo ich eben noch gefragt habe, erklär mal.
Nein, du bist am guten Weg, hat absolut gepasst.
Das ist aber diplomatisch. Erklär uns mal, was der Nachname bedeutet.
Mein Vater stammt aus dem Iran und der Nachname ist Ali Sadeh und Ali ist der Prophet und Sadeh ist der Sohn. Also so setzt sich das zusammen und das ist aber im Iran so ein Name wie Müller hier.
Ach, jetzt nimmst
hier ist es exotisch.
Ja, jetzt nimmst du uns aber die Romantik.
Nein, es ist gar nicht exotisch.
So eine schöne Erklärung und dann ist es wie Müller-Schulze-Meyer.
Aber da müsste mal ein Müller-Schulze-Meyer in den Iran ziehen und dann hat der dort auch einen ganz exotischen Namen. Ist doch schön.
Aber man hört dir den Wiener Schmäh an. Du bist in Wien uns zugeschaltet und hast vor kurzem auch eine wunderschöne Wohnung in Wien gekauft. Wo sitzt du denn momentan?
Ich sitze gerade im Schlafzimmer tatsächlich, weil da ist die Akustik meiner Meinung nach noch am besten, weil es fehlen noch ein paar Möbel und dann halt das immer so ein bisschen.
Und ich hab lange überlegt, Maddie, wie ich dich den Hörer und Hörerinnen vorstelle, weil du bist so vieles. Also du bist Jahrgang 89 in Wien geboren, du bist Autorin, Podcasterin, sag, wenn ich aufhören soll, Influencerin, Gründerin, Unternehmerin, natürlich auch noch Yoga-Lehrerin. Was sagst du, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst eigentlich?
Ich sage meistens nur Unternehmerin. Also fast alles, was ich mache, fällt so in das Unternehmertum. Und wenn dann Leute weiterfragen, kommt es immer darauf an, mit wem ich spreche, weil ich habe letztens jemanden versucht zu erklären, was ein Blog und ein Podcast ist. Und wenn jemand noch gar keinen Tau davon hat, was Instagram eigentlich ist, dann ist es auch schwierig, das zu erklären. Und dann sage ich meistens nur, ich habe ein Modelabel und das verstehen auch, versteht die breitere Masse und da muss man auch nicht so genau erklären.
Kapieren deine Eltern eigentlich, wie du dein Geld verdienst? Weil, also bei meinem Vater muss ich es auch manchmal erklären, was so ein Podcast und wie das überhaupt alles funktioniert.
Ja, also zu meinem Vater habe ich keinen Kontakt, aber meine Mutter versteht das. Ich nehme mal an, mein Vater würde das auch verstehen. Und sonst so die Oma, da muss ich halt, also die versteht das eigentlich nicht so, aber sie hat das mit dem Buch verstanden. Und wenn ich im Fernsehen zu irgendwas interviewt werde, dann schaut sie natürlich immer gleich und dann versteht sie, glaube ich, auch einen Großteil dessen, was da gesprochen wird. Aber ich habe letztes Jahr erklärt, was das Internet ist und was man da alles machen kann und das war dann, glaube ich, schon ein bisschen too much für sie. Also sie hat dann auch gar kein Interesse mehr, sich jetzt noch damit auseinanderzusetzen, was ich auch gut verstehen kann.
Du hast schon dein Buch angesprochen, das heißt Starkes, weiches Herz, wie Mut und Liebe unsere Welt verändern. Das war im Herbst, ich glaube 2019 auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Genau. Du hast ja auch schon deinen Vater angesprochen, der hat iranische Wurzeln, kam während der Islamischen Revolution, also in den 70ern nach Österreich. Machst du dir manchmal Gedanken, wie dein Leben im Iran aussehen würde, wenn du dort geboren wärst?
Nein, also da muss ich ja nur berichtigen, mein Vater ist nicht während der Islamischen Revolution nach Österreich gekommen, sondern so vorher.
Ach, vorher schon.
War aber dann während der Revolution, also er ist aus gesundheitlichen Gründen nach Österreich gekommen, weil er sehr krank war und es an der Uni in Wien eine Studie gab, an der er teilnehmen konnte mit seiner Krankheit und ist deswegen nach Wien gekommen und hat dann aber im Laufe der Revolution, war er politisch aktiv und hat sehr vielen Menschen geholfen zu fliehen. Und im Iran wäre ich wahrscheinlich nicht geboren, weil meine Mutter aus Österreich kommt, mein Vater und meine Mutter sich in Österreich kennengelernt haben, da nie das Thema war, dass sie in den Iran ziehen und dort ihre Familie gründen. Und mein Vater war eben seit seinem 16. Lebensjahr da schon in Österreich, deswegen darüber mache ich mir eigentlich nie Gedanken. Ich habe auch leider keinen Kontakt zur Familie dort. Meine Familie, die sind alle dann, die es noch gab, während der Revolution nach Nordamerika und nach Deutschland migriert. Also ich habe viele Verwandtschaften in Kalifornien, aber auch noch weiter nördlich und in Berlin. Deswegen besuche ich auch die Familie. Im Iran gibt es keine Familie für mich zu besuchen.
Hier geht es um die Geschichten, die das Leben schreibt. Und da wir soziale Wesen sind, geht es natürlich vor allem um Zwischenmenschliches, also um Beziehungen aller Art. Klar, Familie spielt da eine ganz große Rolle, Freundschaften. Aber ich habe mir überlegt, da wir ja die meiste Zeit unseres Lebens auch mit Arbeiten verbringen, sind die Beziehungen zwischen Kollegen, Kolleginnen und Chefs und Chefinnen ja auch total wichtig. Und deswegen habe ich gedacht, Maddie, du warst ja nie selbst eine Chefin vorher. Und jetzt leitest du auf einmal kann man sagen, ein Team von 10 Leuten. Erinnerst du dich an deinen ersten Tag als Unternehmerin? Also gab es so ein, oh Gott, was mache ich hier eigentlich plötzlich Chefin-Moment?
Also an den ersten Tag als Unternehmerin erinnere ich mich nicht, weil das ist ja sehr schwer abzugrenzen. Mhm. Man ist ja Unternehmerin ab dem Zeitpunkt, wo man eigentlich ein Unternehmen gründet. Und das ist bei mir schon 9 Jahre her, seit ich mein Gewerbe sozusagen angemeldet habe. Ich glaube, der Moment für mich kam eher, als ich die ersten fixen MitarbeiterInnen eingestellt habe. Und ich glaube, noch krasser war es, wie wir so die ersten großen Umsätze gemacht haben. Und ich wusste, okay, da hängen jetzt echt viele Menschenleben dran. Und das, was wir tun, bezahlt oder sichert die Existenz von sehr vielen, oder nicht sehr vielen, aber einer Handvoll Menschen. Mhm. Und dann auch, als wir das Unternehmen in eine GmbH umgegründet haben, das war vorher keine GmbH, und ich einen Geschäftsführer bestellt habe und die erste Vollzeitmitarbeiterin kam, das war, glaube ich, so der Moment, wo ich mir dachte, so, oh, oh. Aber auch der Moment, wo ich mir dachte, cool, endlich hat es die Struktur, die es braucht und mich auch gefreut habe, weil man muss ja auch bedenken, ich habe das bis dahin alles selber gestemmt und das war ganz schön viel Arbeit für eine Person.
Und du arbeitest ja unter dem Motto, überleg nicht nur, was deine MitarbeiterInnen für dich tun können, sondern auch, was du für deine MitarbeiterInnen tun kannst. Also es gibt zum Beispiel bei euch für die MitarbeiterInnen ein kostenloses Abo für eine Meditations-App. Du richtest gerade einen Fonds ein, falls deine Leute mal privat irgendwie finanzielle Unterstützung brauchen. Also du gibst so viel weiter. Was würdest du denn sagen? Sind Frauen die besseren Chefs?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch, dass Frauen die besseren MitarbeiterInnen sind. Liegt aber nicht an den Männern per se. Also gleich mal eine Entschuldigung an alle Männer raus. Das hat nichts mit euch persönlich zu tun, sondern ich glaube, das hat einfach damit zu tun, wie wir sozialisiert worden sind und dass Frauen, und das ist ja nicht immer gut, aber dass Frauen halt oft so mütterlich sein sollen und sich mal alle kümmern sollen. Und ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn Frauen das vielleicht ein bisschen weniger müssten und tun würden und Männer sich vielleicht ein bisschen mehr davon aneignen und dafür die Männer uns ein paar Eigenschaften, mit denen sie sozialisiert worden sind, drüber schupfen würden und wir uns da ein bisschen annähern. Ich glaube, das wäre ganz praktisch. Ich hoffe, ich habe das jetzt politisch korrekt und ohne, dass jetzt der nächste Shitstorm auf mich zukommt, ausgedrückt.
Oh, über Shitstorms reden wir später auch noch.
Genau. Aber ja, ich glaube schon, dass der Führungsstil ein anderer ist und das hat aber eben nicht mit dem Geschlecht per se was zu tun, sondern mit dem sozialen Konstrukt, das um das Geschlecht gebaut wurde.
Ja, bei dem sozialen Konstrukt will ich gerne nochmal bleiben, weil trotz deines Erfolgs bist du bei Panels manchmal die Einzige, die geduzt wird und so als Modebloggerin so ein bisschen abgestempelt wird, während so die männlichen Podiumsteilnehmer gesiezt werden und ihrer dazugehörigen Leistung irgendwie angesprochen werden. Woran liegt denn das deiner Meinung nach?
Ja, also darüber habe ich auch schon ganz oft gesprochen, auch in meinem Buch. Ich werde halt meistens, also ich werde 32 im Sommer, werde aber meistens wesentlich jünger geschätzt, bin vielleicht nicht immer so angezogen, wie man das von einer Unternehmerin oder einer Geschäftsführerin
oder was auch immer erwartet. Wie muss man denn da angezogen sein?
Naja, also so im Business-Kontext halt mit einem Hosenanzug und mit einem gewissen Auftreten auch. Und ja, und mir ist es dann halt schon sehr oft passiert, dass ich eben da geduzt wurde oder dass die Titel der anderen TeilnehmerInnen genannt worden sind, aber ich gar nicht nach meinem Titel gefragt wurde. Und dass ich ganz oft damit zu kämpfen habe, eben dass ich, und das liegt sicher auch daran, dass ich einfach jünger ausschaue, dass man mir das nicht zutraut. Ich kenne es aber auch, eine Bekannte von mir hat ein sehr großes Designstudio mit sehr vielen MitarbeiterInnen und die ist sogar noch jünger als ich und die macht auch Bauprojekte und dann kommt sie manchmal auf die Baustelle und ihr Unternehmen trägt ihren Nachnamen und dann fragen sie ganz viele Leute, wo ist denn der Herr und dann der Nachname, dass das Unternehmen einem Mann gehört und dass nicht sie die Frau so und so ist, der das Unternehmen gehört und dann muss sie halt immer sagen auf der Baustelle, ja, das bin ich bin die Chefin. die ganze Sparte.
Ich habe mal so eine ähnliche Geschichte erlebt, als ich ein Auto kaufen wollte. Da hat der Autoverkäufer nach der Probefahrt zu mir gesagt, ja, Frau Koppitz, jetzt gehen Sie doch erstmal nach Hause und besprechen das Ganze in Ruhe mit Ihrem Mann. Ich hatte zu der Zeit eine Frau und die Pointe.
Ja, deswegen ist es doppelt lustig.
Ja, ist doppelt lustig. Und pass auf, und jetzt kommt noch die Pointe. Es war nämlich so ein, das Auto, was ich da angeguckt habe, war so ein mickriger Honda Jazz. Und das war das Frauenauto des Jahres 2016 damals. Also weißt du, und ich habe so gedacht, und wenn ich mir jetzt einen teuren Tesla hätte kaufen sollen, ja, was soll's, ja. Wir sind alle erwachsen, nicht wahr? Mhm. Dir ist es doch eigentlich, wie war das, als du deine Wohnung gekauft hast? Ist dir da ähnlich Sexistisches mal passiert?
Ja, ich meine, durch die Bank, muss ich sagen, war es weniger, als ich erwartet hatte. Also es waren dann echt nur minimale Situationen. Und das waren meistens nicht die Leute, mit denen ich direkt zu tun hatte. Also nicht der Makler, mit dem ich direkt zu tun hatte, und auch nicht der Bankbeauftragte, mit dem ich direkt zu tun hatte, sondern eher so Leute rundherum, die dann irgendwie bei einer Besichtigung mich gesehen haben und dann zum Makler gesagt haben, so ey, also die kann sich doch nicht diese Wohnung kaufen. Mhm. Und eher so, also eher so peripher, dass das passiert ist. Und dann war es auch eher in der Instagram-Community, dass ich dann halt dass es dann halt Gerüchte gab, dass ich, also erstens immer der Vorwurf, dass ich nicht arbeite und womit ich dann eigentlich mein Geld verdiene und dass ich ja das alles geschenkt bekomme. Dann gab es das Gerücht, dass meine Eltern mir die Wohnung bezahlt hätten. Disclaimer, ich habe keinen Cent von meinen Eltern bekommen. Könnten sie mir auch gar nicht geben. Mhm. Und ja, also ich glaube, viele sehen das und denken sich, also erstens eine Frau, die alleine ist, die das Risiko eingeht, das ist schon mal sehr ungewöhnlich, dass eine Frau sich alleine auf 30 Jahre verschuldet und sich ein Eigenheim zulegt. Und B, versteht man dann den Beruf vielleicht nicht ganz, was macht die eigentlich, wie verdient die eigentlich Geld, das ist ja keine Arbeit, da muss irgendwas dran falsch sein. Und dann, glaube ich, kommt auch noch dazu, dass ich ja sehr offen darüber rede und auch sehr offen über meine Erfolge spreche und auch offen über Geld spreche und eben über all diese Dinge, weil ich das so ein bisschen aus dem Tabu holen will. Und da geht es dann auch los. Also da ist man dann unsympathisch und man ist eingebildet und alles Mögliche. Und ich möchte jetzt zum Punkt kommen, aber es gibt auch viele Studien, die auch zeigen, dass Frauen, die erfolgreich sind, wesentlich unsympathischer wahrgenommen werden als Männer, die erfolgreich sind.
Maddie ist heute mein Plus Eins und kennengelernt haben wir uns, als ich wiederum in deinem Podcast zu Gast war, Maddie, A Mindful Mess, erinnerst du dich noch?
Wie, als wäre es gestern gewesen.
Aber da sind ja schon viele weitere Folgen quasi die Spree runtergeflossen, ja, würde man in Berlin sagen. Es ging damals, wir haben geredet über meine Erfahrung mit der Depression. Wie hat sich denn die Depression bei dir wiederum bemerkbar gemacht?
Ja, das Interessante war, dass unser Gespräch da sehr viel losgestartet hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einige Wochen etwas, von dem ich später erfahren habe, dass es ein depressiver Schub war. Mhm. Und habe dann in den darauffolgenden Wochen, und ich hatte das immer wieder, aber halt immer nur in kurzen Episoden und habe das dann nie so als Depression wahrgenommen, sondern eher nur als, ja, die Hormone und ich bin jetzt einfach mal ein bisschen schlechter drauf und PMS und so. Und dann aber in diesem letzten wirklich stärkeren Schub dann auch, war es so, dass ich zum ersten Mal dieses, ich glaube, du hast es auch beschrieben, mit dieser Käseglocke.
Ich fühle mich dann zumindest immer so abgeschnitten von der Außenwelt und nichts dringt zu mir durch, also, oder ich dringe auch nicht raus. Ja. Hm.
Genau, also das war zum ersten Mal, ich glaube, dadurch, dass du das auch in dem Interview so benannt und betitelt und beschrieben hast, das hat mir dann geholfen, das zu erkennen als solches, weil es ist ja so, also man kann das ja oft nicht benennen und vor allem gerade, wenn man in diesem Vakuum der Depression ist, weiß man ja auch gar nicht mehr so, es verschiebt sich alles irgendwie, die eigene Wahrnehmung, und bei mir war es dann ganz schlimm, also das, wo ich dann gemerkt habe, so okay, das ist jetzt wirklich ungewöhnlich, war, dass ich so gar nichts mehr gespürt habe. Und ich dachte immer, ich müsste sehr, sehr traurig sein, um für Depressionen zu qualifizieren. Und ich habe aber gar nichts mehr gespürt. Also ich habe Musik gehört und habe dieses körperliche Gefühl, mich dazu bewegen zu wollen, nicht gehabt. Mhm. Ich habe Dinge gegessen, die ich gern gegessen habe, und hatte irgendwie keine es war so keine Reaktion da. Und es war eben, und ich habe Sport gemacht und habe dieses klassische Runners High, dass man hat so dieses Adrenalin und Endorphine nach dem Sport, das hatte ich nicht. Ich bin laufen gegangen und war so, ja, okay, jetzt war ich laufen. Und das war dann wirklich alarmierend für mich, weil traurig sein, das kannte ich. Und das war irgendwie noch so eine Emotion, die, da spürt man halt irgendwie noch was. Aber dieses Abstumpfen und gar nichts spüren und jeden Tag aufstehen und einfach den Tag zu machen, das war das, was mich dann wirklich alarmiert hat und wo ich wusste, okay, da passt was nicht. Und was mir aber dann auch natürlich diese Stereotype genommen hat von depressive Menschen sind Menschen, die den ganzen Tag in einem abgedunkelten Raum liegen und nicht aufstehen. Ich war das Gegenteil davon. Mhm. Ich bin hochfunktionierend gewesen bis zum Schluss, weil das auch so ein bisschen mein Coping-Mechanismus war, der mich irgendwie noch dann so bei Verstand gehalten hat und bin halt jeden Tag aufgestanden, bin jeden Tag meiner Arbeit nachgegangen, habe meine To-Do-Listen abgearbeitet, aber halt unter einem sehr, sehr großen Kompromiss.
Du hast immer zu mir gesagt, dass du nicht an Zufälle glaubst, also sondern dass wir zur richtigen Zeit quasi das richtige Gespräch hatten und dass es dir so ein bisschen so einen Anstupser gegeben hat. So. Und du sprichst ja wirklich von Outing oder von Coming Out, was deine Depression angeht. Bei mir war das immer so, ich habe da mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, als ich diese Diagnose gekriegt habe, das ist schon ewig her, da habe ich gesagt, ja klar, also warum soll ich damit hinterm Berg halten? Du hast das zuerst nicht so offen angesprochen, weil du stehst wahrscheinlich auch noch mehr in der Öffentlichkeit. Aber warum hast du das quasi so lange mit dir allein ausgemacht?
Also zuerst wollte ich einfach mal die Phase, in der ich habe dann auch begonnen, Medikamente zu nehmen und ich habe einfach die Einstellungsphase komplett Social Media frei hinter mich bringen wollen und habe erst mal warten wollen, auch dann noch ein paar Wochen, bis ich wirklich stabil bin und auch den Headspace habe, um darüber mit 319.000 Menschen auf Instagram zu reden. Und natürlich muss ich halt auch immer mit jedem Thema, das ich aufmache, das trage ich dann mit mir rum. Und ich werde dann in jedem Interview dazu gefragt.
Siehst du jetzt schon wieder? Spreche ich dich schon wieder dazu?
Weißt du? Nein, aber das ist was anderes, weil wir haben uns das ausgemacht. Aber oft ist es dann, also es wird dann einfach zum Thema und man muss dann auch sagen, okay, das ist jetzt was und über das werde ich jetzt die nächsten paar Monate oder Jahre reden müssen. Es sei denn, ich mache einen Stopp und sage, okay, darüber spreche ich nicht mehr. Aber es ist einfach was sehr Persönliches und ich spreche zwar schon über persönliche Dinge auf Instagram, aber nicht über so persönliche Dinge. Und ich bin da vielleicht nicht mehr die Expertin irgendwann mal für nachhaltige Mode, sondern werde nur noch zu Interviews zur Depression eingeladen. Und das ist natürlich was, womit man sich auseinandersetzen muss. Ja. Und natürlich, ich habe auch in meinem Büro, also oder in meiner Community Menschen, die mir nicht so wohlgesonnen sind. Und das habe ich jetzt inzwischen auch. Also da gibt es dann auch Menschen, die sagen, ich erfinde das oder ich möchte Aufmerksamkeit damit haschen oder ich instrumentalisiere meine psychische Erkrankung, um Marketing für mich selber zu machen. Also man muss schon genau überlegen, womit man an die Öffentlichkeit geht, weil sobald man es in die Öffentlichkeit gestellt hat, hat man null Kontrolle mehr darüber, was damit gemacht wird. Also das ist dann außerhalb meines Kontrollradiuses sozusagen und da habe ich mir einfach richtig gute Gedanken dazu gemacht oder mir das wirklich gut überlegt, ob ich das möchte. Im Endeffekt hat es überwogen, dass ich auch dieses Thema aus dem Tabu holen will. Und ich glaube, ich meine, man muss sich nur die Zahl der Suizide anschauen und muss nicht viel zum Thema wissen, kann aber trotzdem gleich erkennen, das ist ein massives Problem. Und Menschen, die sich ihr eigenes Leben nehmen, weil sie psychisch erkrankt sind und keine Hilfe kriegen und wo der Leidensdruck so groß wird, dass sie sich ihr eigenes Leben nehmen, das zeigt ja schon, dass das einfach eine Ziffer ist, die recht einfach, vor allem mit politischen Mitteln auch, ich spreche jetzt Kassentherapieplätze an und so weiter und so fort, schnelle, rasche Hilfe, aber auch Enttabuisierung, Entstigmatisierung. Und das wäre halt eine Ziffer, die man runterbringen könnte. Und ja, deswegen glaube ich, dass eben so Aufklärungsarbeit total wichtig ist und auch, dass Menschen, die funktionieren und im Alltag sind, darüber sprechen, weil ich glaube, ich konnte mich nie so damit identifizieren, weil ich dachte mir so, ja, Depressive, das sind doch welche, die nur eben im abgedunkelten Raum schlafen und die Menschen rund um mich, die vielleicht so erfolgreich sind, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Und jetzt weiß ich aber, es gibt Mütter, die haben Depressionen und legen jeden Tag ihre Kinder zu Bett. Es gibt Ärztinnen, die arbeiten und nehmen gleichzeitig Antidepressiva, weil sie einfach an einer psychischen Erkrankung leiden, aber das in keinster Weise im sozusagen, das bedeutet, dass man nicht arbeiten kann oder arbeiten möchte. Und natürlich gibt es Menschen, die aufgrund der ökonomisch-sozialen Stellung benachteiligt sind und vielleicht noch mehr an Depressionen erkranken. Also ich spreche auch zum Beispiel von Geflüchteten, die einfach disproportional von Trauma und posttraumatischen Belastungsstörungen auch betroffen sind. Aber long story short, es gibt so viele Menschen, die an Depressionen leiden, und je mehr Menschen sich in der Öffentlichkeit dazu positionieren, desto eher können wir, glaube ich, auch so Schlagzeilen vermeiden wie Robin Williams hat sich das Leben genommen, und alle dachten sich, hä, das war doch ein lustiger Kerl, wieso hat der sich umgebracht? Und wenn man sich eben anschaut, die meisten Menschen auch in der Öffentlichkeit, die sich umbringen, die sterben in Einsamkeit. Mhm. Die sind total alleine und die sind in Räumen gefüllt mit Auszeichnungen und mit Reichtum, und trotzdem sind sie so alleine und so alleine mit ihrem Problem auch. Und da denke ich mir, okay, da kann es eigentlich dann nicht genug Menschen geben, die öffentlich darüber reden und alles Mögliche tun, um dieses Thema aus dieser Einsamkeit auch zu bringen.
Sie ist mehr als eine Influencerin, sie ist ja quasi Sinfluencerin. Dieses Wort habe ich auch mal neu gelernt. Kann man sagen, wenn jemand quasi influenzt im Internet und da noch einen Sinn hat, also wenn es zum Thema, was ich in den sozialen Medien um Themen geht, die alle betreffen, zum Beispiel Nachhaltigkeit. Maddie ist heute mein Plus Eins, und wir haben schon darüber ein bisschen gesprochen, über deine Arbeit auch als Unternehmerin. Du stehst viel in der Öffentlichkeit, und es klang immer mal wieder an, das Wort so Shitstorm, und dann kommen da ein paar blöde Kommentare zu Themen, die du veröffentlichst, weiß ich, in einer Instagram-Story. Was ist so das Letzte, wo du gemerkt hast oder wo du gedacht hast, dieser Kommentar, der hätte jetzt echt nicht sein müssen, das hat mich sehr verletzt?
Also verletzt, was mich verletzt hat in letzter Zeit, kann ich gar nicht so sagen. Also es gab eine Sache, die mich furchtbar aufgeregt hat, und das war ein Shitstorm, den ich zu meiner Waschmaschine hatte. Also ich habe für meine Wohnung eine Waschmaschine gesponsert bekommen, um die ich auch angefragt habe, so eine Öko-Waschmaschine, die auch so Öko-Funktionen hat, die ich auch gern noch testen wollte und darüber berichten wollte und was auch immer. Und dann wurde ich angegriffen, warum ich mir die denn nicht einfach selber gekauft habe. Und da, glaube ich, haben viele einfach auch einen Anspruch an einen Beruf, der ein falscher ist. Also ich glaube, viele denken, ich mache das noch so als Hobby, und das ist einfach mein Hobby, dass ich da online ein paar Bilder mache. Und da hieß es dann, ich hätte mir die Waschmaschine erbettelt, und dann wurde in Foren, es sind fast schon so Mobs entstanden, die in Foren sich ausgekotzt haben über alles Mögliche an meiner Person, und da war ich dann verbittert und unsympathisch, und also da geht es dann auf die persönliche Ebene. Und dann in weiterer Folge wurde dieser Kooperationspartner, der mir die Waschmaschine gesponsert hat, mit dem ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, also ich habe auch früher viel von denen gekauft, der wurde dann angeschrieben, und da hieß es dann, ich kaufe nichts mehr von euch, weil ihr mit ihr gearbeitet habt. Und also wurde einfach angeschwärzt bei denen, und genau, und das hat mich dann einfach sehr stutzig gemacht. Also das war für mich dann eine neue Dimension. Das ist natürlich auch bedrohlich, wenn eine Lebensexistenz, und das sind KooperationspartnerInnen, und ich kriege die Sachen ja nicht geschenkt, sondern das sind Geschäftsbeziehungen, das heißt, ich erbringe schon noch eine Leistung dafür, und wenn das dann sozusagen versucht wird anzugreifen, ist das eine Bedrohung meiner Existenz, und das war nicht so cool.
Aber da frage ich immer, was ist mit den Leuten los, und haben die zu viel Zeit? Also Hass und auch vor allem Neid im Internet, da ist die heutige Frage, die uns gleich zu unserer Rubrik führt, was können wir dagegen eigentlich tun?
Plus eins. Die Antwort.
Heute mit Markus Richter, unserem Experten für alles Digitale. Hallo Markus.
Hallo.
Kritik, vor allem konstruktive Kritik, finde ich ja immer super. Da sind wir uns sicher auch alle einig. Aber wir haben eben schon gehört, Maddie bekommt manchmal auch unschöne Nachrichten, die sich dann auswachsen zu ganzen Shitstorms, angefangen bei einer Waschmaschine. Ich kenne solche Nachrichten auch. Also ich soll mir mal einen anderen Job suchen, das hält ja niemand aus. Ich hasse sie und alle meine Freunde hassen sie auch, Frau Koppitz. Was ist denn los mit den Menschen? Also was steckt deiner Meinung nach, Markus, hinter diesen oft ja anonymen Neid- und Hassbekundungen über Social Media?
Wow, keine Ahnung. es ist tatsächlich sozusagen ein großes Rätsel, und es gibt natürlich sozusagen immer so, die Küchenpsychologie sagt, ja, die sind halt einfach neidisch und die haben selber zu wenig oder die sehen da was oder die projizieren, dass sie ihr eigenes Leben nicht nach den eigenen Idealen leben auf andere und sagen dann, diese Waschmaschine hättest du aber kaufen müssen, nur das wäre richtig. Und laden ihren gerechten Zorn, also gerechter Zorn sozusagen als Gefühl, nicht, dass er wirklich gerechtfertigt wäre, dann woanders ab. Also die Motivation, warum man über jemanden im Internet seinen Unwill auskübelt, da kann ich auch nur spekulieren. Also ich glaube, es gibt tatsächlich sozusagen eine Sache, wo das eskalieren kann. Und das ist tatsächlich, wenn man über Weltanschauungen redet. Das ist ja sozusagen aufgrund der sozialen Medien dann oft schnell mal so ein bisschen verknappt. Und dann liest man das vielleicht eskalierter, als der andere das gemeint hat. Und wenn man dann tatsächlich überzeugt ist, der andere verstößt gerade etwas, jetzt im übertragenen Sinne, der verstößt gegen die Menschenrechte gerade. Und dann hat man vielleicht gleich so eine impulsive Reaktion. Das kann ich noch verstehen. Also da kann ich nachverstehen, woher es kommt. Das ist natürlich trotzdem nicht schön, sollte man auch versuchen zu vermeiden. Aber dieses wirkliche Abhassen, da stehe ich wirklich auch hilflos vor der Menschheit und frage mich, warum?
Maddie, wie reagierst du denn, wenn du so Hassnachrichten oder so blöde Kritik, die einfach nicht konstruktiv ist, wenn du sowas bekommst? Geht es bei dir links rein und rechts raus? Ärgerst du dich? Antwortest du? Erklärst du dich? Was machst du?
Also ich glaube, es gibt keine Person in der Öffentlichkeit, die das immer in jedem Fall unberührt lässt. Ich glaube, das würde uns auch unmenschlich machen und genauso wie Gefühle wie Neid und Eifersucht und Hass einfach menschlich sind. Und ich glaube, also mich wundern diese Reaktionen nicht, weil es ist einfach in unserem Portfolio sozusagen mit dabei. Und genauso gibt es halt Tage, an denen ich gut damit zurechtkomme, Tage, an denen ich mich mega gut abgrenzen kann, Tage, an denen es mich aber auch vielleicht voll mitnimmt, an denen ich weine. Also ich kann mich erinnern, als ich mich da zurückgezogen habe bei dieser Waschmaschinengeschichte und dann am nächsten Tag habe ich den Laptop aufgemacht und da war dieses Forum noch offen und habe dann natürlich noch runtergescrollt, obwohl ich mir vorgenommen habe, das nicht zu tun. Und dann habe ich nur noch geheult am Küchentisch und gesagt, wieso werde ich nicht einfach jetzt vom Haken gelassen? Also ich habe mich jetzt schon zurückgezogen, ich gebe kein Öl mehr ins Feuer, ich sage nichts mehr und jetzt fangen sie wieder an. Und dann geht es ja dann auch wieder um andere Themen, irgendwie um meinen Partner, den ich nicht zeige und pipapo. Aber long story short, komplett unberührt kann es mich nicht lassen. Manchmal berührt es mich mehr und manchmal weniger.
Aber was kann man denn effektiv dagegen tun, Markus? Also wenn man Hasskommentare bekommt, wenn sich so ein richtiger Shitstorm ergießt. Ich meine, ich höre dich jetzt schon sagen, ja, blockieren, melden, wie auch immer. Aber hilft das wirklich? Also kann man effektiv wirklich was tun, dass es nicht mehr vorkommt?
Naja, also das klingt schon, du hast das schon gehört sozusagen. Das hat so ein Haus, wenn du das so gehört. Und ja, aber ich will erklären, warum dieser Kalenderspruch, diese Alltagsweisheit, warum das tatsächlich wichtig ist. Weil ich glaube, wie einem am meisten zugerichtet werden kann, wenn man so etwas erlebt, ist, dass man glaubt, man muss das alleine aushalten. Und das ist, glaube ich, das Grundkonzept, das man aufbrechen muss. Man ist eben nicht die eine Person, gegen die die ganze Welt ist, sondern man ist jemand Exponiertes in dem Moment, auf den eine große Masse hereinbricht. Aber man ist nicht allein. Und dieses Mann ist nicht allein, das kann man auf ganz verschiedene Arten und Weisen aufbrechen. Und das eine ist eben tatsächlich das Melden und das Blockieren. Es gibt nämlich ein sozusagen in Technologie gegossenes System, was sagt, du bist nicht alleine, du musst das nicht aushalten. Und das kann man auch einfach nutzen. Und es geht auch weiter. Es gibt für, wenn es sozusagen in Richtung Hate Speech geht und wirklich Angriffe, auch Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Und das sollte man noch besser früher als später machen. Ihr habt ja heute schon sozusagen über psychische Krankheiten geredet oder psychologische Krankheiten, wo man auch sozusagen sich Hilfe sucht. Das ist hier genau dasselbe. Das wird im Zweifel eine Überforderungssituation. Es gibt Menschen, die sich damit auskennen und die extra dafür da sind, das zu machen. Und was ich auch immer gerne sage, ist, wenn es wirklich hart wird und strafrechtlich relevant, zeigt das an. Ich erlebe, dass es da manchmal so ein Missverständnis gibt zwischen, ich kann nur Dinge anzeigen, die wirklich gegen das Gesetz verstoßen, so als müsste ich wie bei einem zivilrechtlichen Prozess von vornherein die juristischen Konsequenzen abwägen können. Das ist so nicht. Sondern man kann etwas anzeigen und dann ist die Sache der Ermittlungsbehörden herauszufinden, ob das gegen das Gesetz verstößt oder nicht. Das kann man also auch machen. Und etwas, was vielleicht schwer fällt, aber wenn es geht, ist das auch immer eine Empfehlung, die man mitgeben kann, ist das zu sichern, also Screenshots zu machen, das mitzunehmen, wenn es wirklich sozusagen dann in Richtung Strafrecht und Hassrede geht. Und ansonsten ist tatsächlich das sich selbst rausnehmen, und zwar in der Form, dass man diese Menschen blockiert, nicht in der Form, dass man seinen Account zu macht. Also klar, wenn es nicht mehr anders geht, dann das auch.
Weil dann haben ja die Hater gewonnen, ne? Wenn man jetzt sagt, genau. Okay, Maddie, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt offline und mache nie wieder was öffentlich.
Unvorstellbar.
Ja, wobei ich dann auch gewonnen habe, weil ich ihnen keine Fläche mehr gebe und ihnen auch keine Möglichkeit mehr gebe, mit mir in Kontakt zu treten. Aber ja, also ich blockiere auch regelmäßig Leute und ich finde, das darf man auch machen. Und ich glaube auch gerade, mein Appell wäre auch gerade an junge junge Menschen und vor allem auch junge Frauen, die halt immer so sozialisiert werden, dass sie Streits schlichten sollen und nett sein sollen und höflich bleiben sollen. Wenn jemand zu dir nicht höflich ist, dann kannst du ziemlich schnell den Block-Button dich bedienen. Mhm. Und das ist eine Grenze, die du für dich setzt und für dich setzen musst, weil jemand anderer wird die Grenze nicht für dich setzen. Und wenn es die Grenzen nicht gibt, dann werden sie halt auch regelmäßig überschritten.
Und der schlimmste Fall wäre ja wirklich, wenn aus Online-Hetze sozusagen Offline-Gewalt würde. Aber so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Und deswegen haben wir darüber gesprochen, was zu tun ist, wenn Hasskommentare im Netz überhand nehmen, vielleicht sogar Strafbares dabei ist. Also Screenshots melden, blockieren, sagt Markus Richter. Vielen Dank fürs Gespräch, Markus. Bis bald.
Sehr gern.
Sie lernen jetzt Christine kennen und Christines Angst vor der Einsamkeit im Alter.
Plus eins. Ängste.
Ich heiße Christine, ich bin 58 Jahre alt, habe 2 erwachsene Kinder und bin ausgewandert nach Italien. Und habe mir hier ein Haus gekauft und bin sehr glücklich damit und habe so meine Träume damit erfüllt. Und merke aber mit Corona die letzten Monate, dass ich ja Ängste habe bezüglich meiner Zukunft. Weniger vom Kranksein. Ich kann, glaube ich, loslassen, wenn ich krank werde. Wenn ich sterben muss, sterbe ich. Aber ich möchte nicht einsam sein. Und dieses Gefühl, ich könnte hier alt werden und einsam sein, das ist ganz fürchterlich. Ich habe keine Angst mehr um meine Kinder. Da weiß ich, die sind erwachsen und gut gestellt in ihren Kontakten und gesundheitlich und alles. Also das ist alles erledigt für mich so. Aber für mich selber zu sorgen, ist jetzt so... Ja, es ist schwierig in diesen Corona-Zeiten. Und es wird mir sehr bewusst, dass dem so ist. Da ist schon die Überlegung da, irgendwann ein gemeinsames Wohnprojekt zu starten.
Mein Plus Eins, Maddie, die wird jetzt gleich wieder aus unser aller Hörerlebnis quasi subtrahiert. Wir haben uns ein bisschen besser kennengelernt, aber auch diese Sendung neigt sich dem Ende. Maddie, obwohl wir wahrscheinlich eh sowas wie, ja, kann man sagen, Schwestern im Geiste sind, was ich aber immer noch nicht kapiert habe. Du engagierst dich ja wirklich wahnsinnig viel, also sei es in der Flüchtlingspolitik, für Fairness, für Nachhaltigkeit. Da frage ich mich, hast du trotzdem mal so einen Tag, wo du sagst, okay, nee, ich muss jetzt mal alle meine Prinzipien sausen lassen und mal einfach den Gott eine liebe Frau sein lassen. Und ich kaufe jetzt was Eingeschweißtes. Ich bestelle jetzt Plastik eingeschweißtes Essen. Ich kann jetzt nicht meine Öko-Waschmaschine bedienen. Hast du sowas manchmal auch?
Also das habe ich jeden Tag. Ich glaube, es ist eher so eine öffentliche Wahrnehmung, dass ich wie Jesus Christus in einer Höhle lebe und heilig bin. Das bin ich natürlich nicht. Und ich bestelle im Internet Sachen und die kommen dann auch oft in Plastik verpackt. Ich fahre ein Auto, es ist zwar ein Elektroauto, aber ich habe ein Auto. Ich tue viel, aber ich bin bei Gott nicht die Person, für die viele Menschen mich halten oder was viele Menschen mich reinprojizieren oder sehen wollen.
Was heute immer so ein bisschen mitgeschwungen ist in unserer Sendung, fand ich, wie man es macht, macht man es falsch. Aber ich finde, das ist doch überhaupt nicht schlimm, weil wir sind doch alle Menschen, oder? Ja. Und irgendwo muss man anfangen, so einen Anfangspunkt setzen, was Gutes zu machen und im besten Falle andere zu begeistern dafür und mitzureißen. Und das, finde ich, schaffst du immer wieder, Maddie. Und deswegen danke ich dir, dass du uns heute mal kurz in dein Leben hast reingucken lassen und mein Plus Eins
warst.
Vielen
Dank. Ja, vielen Dank, Sonja.
Schöne Grüße nach Wien. Pfiati Baba.
Grüß dich. Servus.
Wir bleiben aber noch einen Moment in Österreich, nämlich unsere Geschichte der Woche, die kommt aus Tirol. 1945, tausende Kosaken wurden von hier in den Tod geschickt und nur wenige überleben und bleiben, darunter Sonja Waldner.
Von meiner Mutter weiß ich eben nur, was man mir erzählt hat. Sie hatte so ein Schultertuch und sie war eine schlanke, große, schwarze, dunkle Frau. Und die Frau Hansa, die hat sie mir nur erzählt, ja, dass sie auf den Knien sie gebeten hat, meine Mutter, sie möchte mich nehmen und das Kind großziehen. Und der Abschied soll ja sehr dramatisch gewesen sein. Aber ich muss ehrlich sagen, meine Mutter hat das wirklich vielleicht nur getan in ihrer Verzweiflung, weil sie gewusst hat, sonst kann ich nicht überleben.
Die Geschichte der Kosaken in Lienz hören Sie in der Geschichte der Woche in unserem anderen Plus-1-Podcast. Also, wenn Sie Lust haben, einfach da mal reinklicken. Ich bin Sonja Koppitz und würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.